Welt und Wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Ja, und genau aus diesen Gründen gehen wir jetzt auf eine neue, schöne Reise. Alles dreht sich, alles bewegt sich.
Das ist ja so ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise, durch diese unendlichen Galaxien.
Ja, so ist es. Wir waren ja absent, ein bisschen.
Ja, sehr. Wir danken euch für unsere Geduld, für eure Geduld.
Nein, wir danken uns für unsere Geduld. Über euch.
Also wir hatten
mit diesen. Es ist spät. Mal wieder, es ist mal wieder spät.
Ja, tatsächlich waren wir ein wenig in Verzug geraten.
Was, tatsächlich?
Das war immer nicht so.
Ja, das ist ein bisschen frech, ne?
Mhm. Ja. Also, wir waren im Verzug. Wir danken euch für eure Geduld. Und tatsächlich freue ich mich gerade total, weil wir ein schönes Thema vor uns haben.
Ja, und wir beide uns auch endlich mal wieder, dazu kommen, uns miteinander zu unterhalten.
Man kann es tatsächlich so sagen. Ja. Also es ist jetzt gerade, also kurz vor unserem Sommerurlaub, das heißt, das ist jetzt die vorletzte Folge vor unserem Sommerurlaub. Es interessiert nicht die, die irgendwie auch querbeet hören, aber die, die uns so chronologisch folgen. Und vielen Dank dafür, auch für eure tollen Nachrichten und Kommentare. Die werden jetzt wissen, das ist jetzt die vorletzte vor dem etwas längeren Break.
So ist es. Und für alle, die heute zum ersten Mal hören, ne, gibt ja viel von uns. Also Folge, es ist so krass, Folge 44, überleg dir das mal.
Ja, schon wirklich, ne?
Ja, nicht schlecht. Und heute sprechen wir über etwas, was ich kaum auszusprechen wage, weil ich diesen Begriff ja schon so... Ja, ich finde ihn ein Stück weit schrecklich, muss ich sagen.
Schrecklich, Junge. Also,
ja, also das innere Kind ist wirklich so abgelabbert in den Medien. Ich kenne das auch, also gerade unter Kollegen, wir sind ja alle ausgezeichnete, also damit meine ich mit Auszeichnung, Küchenpsychologen. Und psychologische Begriffe werden da wild durcheinander geschmissen und... Man versucht, sich zu überbieten. Und das innere Kind ist ganz weit vorne dabei. Auf eine merkwürdige Art und Weise. Und was mir halt ein Anliegen wäre, auch mal zu klären, was das eigentlich heißt. Weil eigentlich ist es tatsächlich ein Extrem. Und deswegen war ich dann am Ende auch bereit und dachte mir so, nee, ist eine super Sache, darüber zu sprechen. Weil es halt ein Extrem für alle Menschen, die an Ganzwerdung interessiert sind, ein extrem wichtiger Prozess ist, sich mit inneren Kindesanteilen auseinanderzusetzen und da zu versuchen, zu heilen, was vielleicht verletzt wurde.
Das ist ganz interessant, weil wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, wird mir erstmal klar, wie unterschiedlich unsere Betrachtung, natürlich auch die Auseinandersetzung dann damit ist. Ne? Da ich mich ja viel mit dem Trauma beschäftige, geht es im Traumabegriff häufig um zwei Varianten, die unterschieden werden. Die Profis sind und zuhören, wissen, dass ich jetzt über das Entwicklungstrauma oder das Bindungstrauma sprechen möchte und halt eben auch über das Schocktrauma oder auch für jüngere Menschen. Das Schrecktrauma, ne? Also ich finde es mal ganz schön, dann von einem Schreck bei einem Schocktrauma zu sprechen, wenn es eben Kinder und Jugendliche betrifft. Wenn wir über das Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma sprechen, kommen wir auch relativ schnell bei dem Begriff des inneren Kindes an. Und damit ihr ein Gefühl bekommt, ob ihr uns heute hier noch zuhören möchtet und wie umfangreich dieses Thema hier, wie tief auch besprochen wird, würde ich gerne starten mit ein paar Bullet Points, dass ihr eben wisst, was ihr hier bekommt. Und halt eben auch dieser begrifflichen Annäherung. Die jetzt psychologische Psychotherapeuten sind und uns zuhören, werden natürlich wollen, dass ich auch nochmal darüber spreche, dass es eine modellhafte Betrachtungsweise von inneren Erlebniswelten sind. Das will die Psychotherapie, dass wir das so benennen. Das heißt, gab es mal in den 70er, 80er Jahren Menschen, die Bücher geschrieben haben, beispielsweise der John Bradshaw oder auch Erika Chopich oder Margaret Paulin, die dieses therapeutische Konzept vorgestellt haben, also auch so griffig, dass es ein Arbeitsangebot war für die Psychotherapie. Und man hat dann halt eben so theoretische Annahmen von verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, also wie wir haben einen kindlichen Persönlichkeitsanteil oder eben mehrere kindliche Persönlichkeitsanteile oder Persona. Wir haben ein Erwachsenen-Ich, ne? Freud nennt das ja auch eben, so dazu komme ich später nochmal, dass es verschiedene Anteile gibt. Und eben auf der Grundlage dieser theoretischen Annahme hat man versucht, eine verständliche Sprache zu finden, um halt eben diese Inhalte zu übersetzen. Und in Deutschland, also in den 90er Jahren ging das dann hier in Deutschland auch so los, da hat die Stefanie Stahl mit ihrem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« es eben in eigentlich, also war es wie so ein Lauffeuer, ne? Das wurde dann zu einem Begriff, der akzeptiert wurde, und es war auf einmal im Rahmen von so den allerersten Reflexions- oder ich würde das jetzt heute so das Journaling nennen, das es in Deutschland das allererste Mal gegeben hat, wo Menschen sich anhand eines Arbeitsbuches mit Fragen zu ihren Erfahrungen, Bindungserfahrungen, frühkindlichen Erfahrungen von Nähe und auch Bindungsverletzungen aus diesem Buch heraus reflektieren konnten und sich halt eben auch annähern konnten, ne, von dem, was bedeutet das eigentlich, wenn ich die oder die Erfahrung gemacht habe, und halt eben auch ein Hilfswerk für eine Umsetzung in Veränderung oder Veränderung von Gedanken, ne? Und da ging es halt eben im Ziegel, wer das Buch nicht kennt, sollte es eigentlich lesen. Also wenn ihr euch schon diese Folge anhört, lest es auch oder beschäftigt euch damit, weil es ist ein gutes Grundlagenwerk. Natürlich ersetzt es nicht die persönliche Biografiearbeit, das sage ich, weil ich halt eben natürlich weiß, wie umfangreich und wie tiefgreifend Persönlichkeitsarbeit im Einzelsetting ist mit einem Therapeuten oder.
Genau, die angeleitete, ne? Genau. Also nicht.
Nee, nicht die. Und vor allem wirklich von jemandem, der sich im besten Fall vielleicht sogar auch mit Trauma oder halt eben Somatic Experience, EMDR auskennt, der euch hier eben auch nochmal hilft aufzugreifen, welche umfänglichen Gefühle ihr da vielleicht auch noch nicht verarbeitet habt, wenn ihr heute merkt, dass es Schwierigkeiten gibt in euren Beziehungen oder in Arbeitsverhältnissen oder.
Genau, und falls jemand sich mit diesen Dingen überhaupt nicht auskennt, sowas wie Trauma oder Somatic Experiencing und ein großes Bild von Freud an der Wand hängen hat, dann würde ich euch raten, da nur hinzugehen, wenn ihr ein rein theoretisches Interesse an Veränderung habt.
Was, wohin gehen?
Zu so einem Therapeuten.
Also der Freud an der Wand hat?
Ja, ein großes Bild von Freud.
Ist am Ende Geschmackssache, ne? Also da werden jetzt Analytiker werden sich jetzt auch, beziehungsweise würden sich wahrscheinlich nicht trauen, sich jetzt da zu melden. Wenn, traut euch. Wir sind offen für den Dialog. Ich dachte gerade, oh Gott, wie furchtbar, wenn ich jetzt den Sigmund da bei mir irgendwo hängen hätte. Es wär schlimm.
Ich saß ja tatsächlich mal.
Ja?
Ja. Es war eine Therapeutin. Da war ich auf der Suche nach einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Es war eine Therapeutin. Und tatsächlich war das Verrückte. Sie hatte die gleiche Brille wie er. Freud jetzt. Die gleiche Brille wie er. Und sie hatte tatsächlich die gleiche Nase wie Freud. Die war ja sehr markant. Und die hatte sie auch. Okay. Und einen Kurzhaarschnitt. Und sie saß direkt unter dem Bild von Freud, das über ihr an der Wand hing.
Also jetzt hier nichts gegen Kurzhaarschnitte, ne? Aber
aber was gegen Freud?
Ja, also ich lasse das jetzt erstmal so auf.
Nein, also der war ja auch, man muss ja sagen, der war ja auch ein Pionier. Also auch ein Pionier der Kokainsucht, aber auch ein Pionier,
Der Hypnosetherapie tatsächlich.
Ja,
auch,
des psychologischen,
ne?
Also überhaupt. Der hat ja viele,
recht, aber
viele Fronten erweitert, aufgemacht und so weiter, und hat überhaupt eine Lanze dafür gebrochen, den Menschen auf eine tiefen psychologische Art und Weise zu betrachten, was ja eine gute Sache war. Aber heute, würde ich sagen, sind wir ein bisschen weiter.
Ja, also vor allem, es hängt immer natürlich von dem persönlichen Ziel ab, ne? Es kann, das muss man aber eben auch, oder kann man herausfinden, indem man sich vielleicht auch verschiedene Verfahren mal anguckt, und auch am Ende des Tages hängt es auch wirklich von dem Menschen ab, ne? Also es muss ein Vibe geben, ja, sag ich jetzt mal, mit jemandem.
Und da machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge darüber.
Über Therapie.
Über Therapie, mhm, heißt, wo wir so ein bisschen aufschlüsseln, was für Formen und Arten der Therapie und bei welcher Indikation möglicherweise Indikation und auch vor allen Dingen wie man so wie man so persönlich einfach ausgerichtet ist. Mhm. Ja? Je nachdem braucht man halt einen anderen Ansatz und am Ende des Tages hängt es natürlich auch sowohl an Ausbildung als auch an der Persönlichkeit. Die muss auch stimmen, ne? Dass man sagt, okay, ich kann mit dem. Ja, solche Dinge. Ja. Aber zurück zum inneren Kind. Also erstmal nur noch mal vorneweg.
Ich würde gerne noch die Bullet Points.
Ja, sag sie doch.
Bevor wir einsteigen, natürlich. Weil ich hatte ja jetzt, fiel mir jetzt gerade auf, ich erzähle hier so. Also ihr habt schon gemerkt, ein Teil der Theorie wird uns begegnen. Den würde ich oder würden wir vorab auch mit aufnehmen. Im Kern geht es in dieser Folge vor allem um die Beleuchtung unserer frühesten Erfahrungen. Also wenn wir über das innere Kind sprechen, sprechen wir halt eben auch über unser Unbewusstes, Unterbewusstes und unsere bewussten Strategien, mit gewissen Erfahrungen umzugehen. Wenn wir das tun, würde ich gerne mit euch darüber sprechen, wie sich denn halt eben auch ein verletztes inneres Kind oder unsere inneren Kinder zeigen können. Und woran wir festmachen und auch ausmachen können, dass wir hier noch etwas haben, dem wir nachgehen sollten. Wie sich das konkret offenbart, also in welchen Gefühlen, mit welchen Beispielen, da habe ich so ein bisschen einen bunten Blumenstrauß für euch zusammengestellt, weil mir vor allem wichtig ist, oder auch, ich glaube, auch uns irgendwie mal wichtig ist, dass ihr ein Gefühl bekommt für die praktischen Dinge, die in die Tiefe gehen, weil es geht ja hier auch um eine Bewusstseinsveränderung. Das heißt, wer will, kann sich hier echt auch einen Zettel nehmen und das mal für sich einfach mit skizzieren. Wer einfach nur lauschen möchte, soll einfach nur lauschen und die Füße hochlegen. Und wir sprechen hier halt eben auch über Möglichkeiten, neben diesen Coping-Strategien, die wir als Kinder mal entwickelt haben und die wir bis heute auch immer noch versuchen, in unseren Beziehungen oder im Alltag oder im Job anzuwenden, um irgendein Ziel zu erreichen, nämlich vor allem meist sicher zu sein. Ja, und dass es hier immer wieder auch um Verbindung geht und wie uns Verbindung zu uns gelingen kann, das wird auf jeden Fall ein Bestandteil heute sein. Wir sprechen auch über den Persönlichkeitsanteil des Erwachsenen in uns und wie wir den nähren und halt stärken können. Und wir sprechen über Möglichkeiten, was therapeutische Arbeit halt eben für uns bergen kann oder innehält, gute therapeutische Arbeit. Und eben auch wenn ihr länger dann noch dran bleibt, Möglichkeiten auch nochmal zu hören, was euer inneres Kind oder kindliche Anteile von euch alte Verletzungen hören dürfen, um sich zu erinnern, warum sie vielleicht auch hier sind. Das wäre jetzt mein Roundabout. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nö, hört sich auch schön an.
Wollen wir starten?
Ja.
Dann let's go.
Also, was ich vorhin im Ansatz ja schon so gesagt habe, was mir halt wichtig ist, ganz grundsätzlich, ist es halt ein sehr tiefgehender Prozess, die Arbeit mit dem inneren Kind. Und es ist ja auch für niemanden neu zu sagen, dass die Ausbildung unserer Psyche, also es geht ja immer um Bindung und die Frage, wie sicher wir gebunden sind oder wie unsicher wir gebunden sind, was für Bindungserfahrungen wir machen konnten in unserer Kindheit. Und je nachdem hat sich das auf unsere um die Ausformung unserer Psyche dann ausgewirkt. Und heute wird dann halt sehr schnell gesagt, naja, da müsstest du wahrscheinlich nochmal auf dein inneres Kind gucken oder so. Da benimmst du dich nicht so ganz erwachsen, da musst du mal gucken, dass du irgendwie dich erwachsener und besser benimmst oder anders benimmst oder. Und das ist halt irgendwie ein bisschen so ein Quatsch, weil eigentlich geht es ja da tatsächlich, du hast ja vorhin auch von Coping-Strategien gesprochen. Es geht halt darum, dass sozusagen Verletzungen in der Kindheit stattgefunden haben und dass wir dann sozusagen unterschiedliche verletzte Anteile, Strategien erlernt haben. In dem Ansinnen so, oder beziehungsweise in dem Glauben, so besser überleben zu können, mhm, als Kind, so sicherer zu sein, was natürlich ein Irrglauben ist, und dafür kann das Kind aber nichts. Es ist aber insofern ein Irrglauben, dass natürlich die größte Sicherheit aus einem freien, authentischen Ausdruck kommt. Mhm. Und der geht dabei verloren. Und das ist halt eine große Schwierigkeit. Und Und das ist auch ein sehr diffiziles, eine sehr diffizile Arbeit dann am Ende des Tages, weil du sozusagen, es ist wie eine Zersplitterung, die da stattgefunden hat. Und es ist dann auch nicht ein Kind, sondern es sind sozusagen viele unterschiedliche Verletzungen, die stattgefunden haben, die viele unterschiedliche Strategien ausgelöst haben. Und da kann man dann sozusagen von unterschiedlichen, eigentlich kann man wie von unterschiedlichen kindlichen Anteilen sprechen, die wie zurück zusammengeführt werden müssen. Und das wäre dann sozusagen die Arbeit. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sich jemand in Anführungszeichen, was soll das überhaupt heißen, kindisch verhält, hat aber so ein bisschen den Anschein, wenn man es in dem populären Umgang, in dem dieses Wort, oder auch sehr esoterischen Umgang, in dem dieses Wort benutzt wird, manchmal hört.
Also ja, auch wenn ich bei dem Wort, kann man erstmal sagen, was bedeutet denn das überhaupt? Also ich finde, man kann einen Unterschied machen zwischen kindlich oder kindgleich. Und das ist halt eben erstmal etwas, was sehr frei ist, ne? Und gar nicht so limitiert, was vielleicht auch erstmal gar nicht so eine Angst hat und was vor allem einen ganz starken Wunsch hat, wachsen zu wollen, weil das wollen Kinder und Babys, die auf die Welt kommen und auch Menschen, die nicht gestört werden, sage ich jetzt mal, oder verletzt werden in ihrem Wunsch zu entdecken und wachsen zu können. Und wenn wir jetzt sagen, es ist kindisch, dann ist das ja hier nochmal eine Bewertung, die sich auf etwas bezieht, was häufig dann nicht reguliert ist. Aber Kinder lernen ja Regulierung, ne, durch eben die nahen Menschen. Also im Kern, wenn man sagt, was bedeutet das innere Kind, dann können wir sagen, als Begriffsbezeichnung, es bezeichnet einfach einen Teil unseres Unterbewusstseins. Und ich finde es total spannend und schön, dass du sagst, ja, das gibt halt eben fragmentarische Aufsplitterungen, weil genau so ist es, ne? Dass, dieser Teil, unsere inneren Kinder bezeichnen einen Teil unseres Unterbewusstseins, in dem all unsere unterdrückten kindlichen Bedürfnisse, unsere unerfüllten Wünsche und unsere Hoffnungen auf diese Welt liegen. Das heißt, das innere Kind umfasst damit jetzt für euch alles innerhalb des Bereiches von Sein, Fühlen und Erleben. Und diese Bereiche von Sein, Fühlen und Erleben haben eine Zuordnung, die ist de facto machbar. Also die kann man herstellen zu speziellen Gehirnarealen. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem esoterischen Begriff. Das ist auch nochmal, ist mir manchmal so wichtig.
Ja, aber es ist schwer gekapert worden, ne? Von der Esoterik.
Ja, also ich finde es nicht, also Esoterik hat ja vielleicht den ein oder anderen Vorteil, und damit meine ich halt, ich mache einen Unterschied in der Esoterik und Spiritualität. Für mich ist etwas esoterisch dann, wenn es den Menschen keine Unterstützung dabei ist, ins Leben zu kommen. Spiritualität führt für mich ins Tun. Das ist aber meine persönliche, ne, das ist eine ganz, ganz persönliche Note jetzt hier.
Das finde ich immer schön.
Ja.
Ja, das ist immer gut an.
Und das ist für mich der Unterschied. Esoterik hat halt, das kann ja auch eine Beschäftigung sein mit was Okkultem oder mit was Mystischem oder so. Das darf alles sein, das gehört auch zum Menschen. Ne? Aber wenn wir halt darüber reden, weil ich ja ein großer, also weil die Perspektive für meine Arbeit so wichtig ist, weil ich weiß, ohne Perspektive gelingt Heilung nicht oder nur sehr, sehr schwer.
Und die wollen wir ja.
Im besten Fall ja.
Na alle, nö, schon. Im Kern ja.
Im Kern wünschen wir uns das sicherlich, und trotzdem kann es halt eben manchmal auch für viele schwierig oder wenig möglich sein. Das sind aber eben andere Prozesse, da muss man eher gucken, was liegt da im Weg. Ne? Aber im Kern glaube ich auch, genauso wie der Mensch wachsen will und wie der Mensch Veränderung erst einmal interessant findet, wenn er nicht verletzt ist, möchte er halt eben auch heilen. Das glaube ich auch, das ist ein Bedürfnis. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem, das innere Kind umfasst eben alle, also da alles innerhalb von dem Bereich von Sein, Fühlen und Erleben, sogar auch in den speziellen Gehirnarealen, dann sprechen wir natürlich hier auch über die unbewussten Verletzungen, Zurückweisungen, Liebesentzüge, die Traumatisierung, die wir erlebt haben, Gefühle von Schmerz und Glück, von Traurigkeit und unbändiger Freude. All das sind halt eben, also das gesamte Spektrum intensiver Gefühle ist damit gemeint. Ne? Und wenn wir hier halt eben nahe Bezugspersonen haben und Eltern, die uns nicht erlauben, dieses Spektrum dieser Gefühle zu erobern und für uns zu entdecken und dabei sicher zu werden, dann bewahren wir in diesen abgespaltenen Fragmenten unseres inneren Kindes oder unserer kindlichen Anteile, bewahren wir diese ungefragten Fragen an dieses Leben oder auch die Ängste, die Unsicherheiten, unsere wahre Kreativität. Wir verbergen unsere Intuition, unsere Neugierde, unseren Schöpferdrang, unsere pure Freude am Spiel und dem Wagnis. All das versuchen wir dann zu hemmen, weil wir damit erst einmal beschäftigt sind, dafür zu sorgen, dass wir irgendwie in die Verbindungen kommen. Erst weil wir abhängig sind natürlich, bis wir ein gewisses Alter haben, sind wir existenziell bedroht, wenn wir unsere Familie oder unsere Zugehörigkeit verlieren. Und dann lernen wir halt eben in diesem Zuge, auch zum Schutz vor belastenden Erinnerungen, diese Erlebnisse zu verdrängen oder auch abzuspalten. Und wir verlieren dabei eben auch die Verbindung zu unseren Gefühlen, positiv wie negativ. Und neigen auch eher dann dazu, mit den Gefühlen anderer im Außen in Kontakt zu gehen, die Erwartung anderer zu lesen, um sicher zu werden. Wir versuchen herauszufinden, wie wir gut sind und wie wir vielleicht auch gewollt sind, um liebenswert zu sein. Und wir lernen eins, dass Liebe oder Nähe etwas kostet, dass wir etwas traden, also tun müssen, etwas handeln müssen, um es zu bekommen, um gut zu sein oder um wertgeschätzt zu werden, gesehen zu werden, gehört zu werden.
Was mir da einfällt, kann ich auch schwerst empfehlen, ist eine Doku, die heißt Alphabet.
Oh ja.
Und da tritt ein toller, ich glaube Soziologe ist er. Ich weiß nicht, ob es der Vater oder der Sohn ist, André Stern. Wer ist denn der? Ist es der Vater oder der Sohn?
Das ist der Sohn, ja.
Also es gibt auf jeden Fall einen Teil, da geht es halt grundsätzlich um Bildung. Und bei Bildung geht es halt auch ganz stark darum, wie behandeln wir unsere Kinder? Ja? Wie sehr geht es in unserer Gesellschaft um Leistung? Und dieser André Stern wächst halt mit einem Vater auf, der ist Soziologe, der sich sehr stark mit dem Lernen und dem Lehren auch auseinandersetzt. Und der hat eine Malwerkstatt, wo Kinder hinkommen. Und der hat da feststellen können, wie die Kinder halt immer stärker von freiem Malen zu etwas kommen, was immer lebloser wird. Ja? Am Anfang ist es noch ganz lebendig, wie das Kind sich ausdrückt in diesem Malen, und es wird immer lebloser. Nur sein Sohn, und ich glaube, das ist dieser andere Stern, der ist anders tatsächlich, weil er ihm die größtmögliche, das muss man natürlich auch leisten können, ja, die größtmögliche Freiheit ermöglicht hat. Der nimmt zum Beispiel gerne alles auseinander. Der Vater macht dann halt nur mit ihm ab, okay, pass auf, wenn du das Radio jetzt auseinanderbaust, dann überleg dir genau, pack die Schrauben so hin, wie du sie auseinandergebaut hast, dass du es auch wieder zusammenbauen kannst. Und das macht er dann tatsächlich auch. Und dann interessiert er sich für Gitarren und lernt halt komplett Gitarren zu bauen, oder interessiert sich für Sprache und lernt dann ganz eigenständig, mit Kassetten war es damals noch,
stimmt,
fremde Sprachen, kann die bis heute. Also es ist viel möglich, wenn man das Kind frei behandelt und frei betrachtet und es erstmal nur sein lässt, aber das Glück widerfährt halt den wenigsten von uns, und deswegen haben wir halt auch alle was zu tun. Und eben eine Arbeit zu leisten, wenn wir denn ganzer oder ganz werden wollen mit unseren kindlichen Verletzungen. Um eigentlich um wieder dieses Urkind zu werden, wo es, glaube ich, das auch in der Bibel gemeint ist, wenn es heißt, ihr müsst werden wie die Kinder, dann ist, glaube ich, dieses ganze, volle, authentische Kind mit einem sehr freien Ausdruck gemeint. Damit meine ich nicht lautes Schreien jetzt.
Ja, das ist anderes Beispiel. Ja. Ich gehe da jetzt mal kurz nicht drüber ein. weil vielleicht dazu passen, ne? Wenn man sagt, das innere Kind ist auch das Kind in uns oder das Gefühl in uns, oder die Erfahrungen in uns, die sich seit der Zeit damals, ob nun bewusst erinnert oder nur unbewusst durch so Stimmungen oder Gefühle, die uns heimsuchen, rein emotional sich eigentlich nur wenig oder unwesentlich verändern oder verändert haben. Das heißt was? Das heißt, unsere Gefühle haben erst einmal, wenn sie abgelegt werden, im Unterbewussten und Unbewussten keine zeitliche Zuordnung, sondern es gibt eine emotionale. Es gibt Umstände, also da gibt es Unterscheidungen, wen das interessiert. Da geht es um das implizite und explizite Gedächtnis. Ne? Wir haben Möglichkeiten oder auf zwei Ebenen halt eben auch zu uns zu erinnern. Und das ist eben wichtig in der Traumabetrachtung, weil wir natürlich immer gucken müssen, wird diese Erinnerung, gibt es da eine Bezugnahme zu Umständen? Oder ist das halt eben etwas, was, wie ich beschreibe es jetzt für euch, übersetzt, atmosphärisch wahrgenommen wird. Ne? Und so gibt es halt eben oft rein emotional unwesentliche Unterschiede zu den alten Gefühlen, die wir hatten, von dieser totalen Verzweiflung, dieser Ohnmacht, dem Hunger nach Liebe oder dem nicht gehört werden, dem Schmerz vor der von der Zurückweisung, der Angst, es falsch zu machen. Ne? Das sind alles Gefühle, die können uns mit 40 Jahren, mit 60 Jahren noch irgendwo erreichen. Ne? Und sich das halt klar zu machen, dass diese Gefühle von damals zwar für uns heute organisierbarer geworden sind, aber uns nicht ganz loslassen, ist ein ganz wichtiger Fakt. Das beschreiben mir nämlich dann die meisten, die sagen, ja, ich kenne das, aber ich kann damit irgendwie umgehen. Es gibt dafür aber für mich eigentlich keine zufriedenstellende Lösung. Eigentlich immer nur ein Konzept, das meine Gefühle entweder stärker verletzt und mich zwingt, mich zusammenzureißen, oder ein Gefühl von Aufgabe, ne? So ein Surrendern. Ich gebe mich jetzt auf, ich habe mich aber total fertig gemacht, 24 Stunden vor dem Vortrag, fix und fertig, bis nachts alles vorbereitet. Ne? Also wir verändern unsere Coping-Strategien nicht auf ein altes, belastendes Ergebnis, weil wir irgendwie nicht so richtig wissen, wieso. Warum? Wir sehen die Dinge heute dann emotional noch aus der Linse der Vergangenheit. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, sich eben klar zu machen, wenn wir das nicht loslassen, dann wiederholen wir halt eben immer wieder auch traumatische emotionale Inhalte und können uns nicht so richtig befreien. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich in einer Zeit, in der wir einmal alles glaubten, was uns über diese Welt und auch über uns erzählt wurde, viele Dinge von unseren Eltern, von Freunden, der Schule, anderen Institutionen, anderen Menschen gehört, die uns verwirrt und auch verängstigt haben. Das sind Inhalte, die müssen wir erstmal auch sortieren. Also die Arbeit mit dem inneren Kind bedeutet, dass wir auch anfangen, die Gedanken, die wir über den Tag denken, die uns psychisch und emotional unter Druck setzen, zu hinterfragen und zu sagen, warum denke ich das gerade? Manchmal erfahren wir das nur, weil wir auf einmal fühlen, uns geht's nicht gut. Und wir uns dann fragen dürfen, warum eigentlich? Was habe ich denn gerade gedacht? Was habe ich gerade gehört? Das ist so ein Weg, in diese Arbeit dazu kommen wir später kurz.
Naja, und vor allen Dingen kann halt, wenn man es wirklich sehr, sehr lange durchzieht, kann es sich halt auch, und es sozusagen nicht betrachtet wird, kann es sich halt auch körperlich Bahn brechen, ne?
Na klar. Also
in unterschiedlichsten Wehwehchen oder auch ernsthaften Krankheiten, die man dann kriegt.
Also ich glaube ja, ich sage das jetzt mal ins Unreine, eine der häufig gestelltesten Diagnosen, die so laufen, ist Angst, ne? Oder Anpassungsstörung, Angststörung. Ich glaube, dass ganz, ganz viele dieser Diagnosen, die so viel laufen, wirklich darauf zurückzuführen sind, dass wir hier eben noch Verletzungen haben, die wir aufarbeiten könnten, ne? Oder müssten, oder wo wir auch ein anderes therapeutisches Auge drauf werfen können. Wenn wir sagen, diese Erfahrungen haben uns, die wir da gemacht haben, vor allem erst einmal von unserem gesunden Gefühl für uns getrennt. All diese kommentierenden Stimmen, diese Bewertung, das Gefühl, eben nicht gesehen zu werden und daraufhin halt zu lernen, ich muss irgendwie was handeln, um Liebe und Nähe zu bekommen. All das trennt uns von unserem kindlichen Vertrauen und auch von unserem vorurteilsfreien Herzen. Das haben wir nämlich, wenn wir kommen, und das könnt ihr euch gerne nochmal so über Kinder auch anhören, wir kommen vorurteilsfrei, wir wollen unterstützen, wir sind extrem altruistisch und sozial angelegt, wir verlieren diese Fähigkeiten durch die sozialen Erfahrungen, die wir machen mit anderen Menschen, ne? Weil wir in einer Gesellschaft groß werden, die halt eben immer noch und auch zu stark nicht aufarbeitet, was sie verletzt hat, also hurt people, heißt es dann so schön, es ist halt nochmal so ein, sagt man sich immer wieder unter Traumatherapeuten. Und es ist so. Ja, also wir kommen dann aus diesen Erfahrungen.
Also für alle, die nicht so englisch fit sind, verletzte Leute verletzen Leute. Ja?
Ja, ganz genau. Und das heißt halt eben, um Beispiel jetzt zu nennen, dazu komme ich jetzt gleich nochmal, erst einmal nochmal für die Ordnung, ne, jedem Menschen grundsätzlich jedem Kind, das wir alle einmal waren. So gucke ich mir manchmal die Menschen an, die in der Bahn oder im Straßenverkehr, Fahrrädern, auf der Straße mir entgegenkommen, und ich gucke sie mir so an und denke, du warst einmal ganz, ganz klein, und versuche halt das Kindliche noch zu finden. Das ganz Kleine, was mal so vorurteilsfrei in dieser Welt
ist. Generell machst du das oder, ja, oder in der unangenehmen Begegnung?
Da auch. Also da fällt, da ist es besonders gut, weil es mir halt eben hilft, empathisch zu bleiben. Ne? Wenn es richtig unangenehm wird zu sehen, okay, ich versuche mal ganz kurz das Kleinste zu sehen, was gerade sich bedroht fühlt. Aber ich mache das generell immer mal wieder, wenn ich Menschen so erlebe, die so an mir vorbeigehen oder ziehen, dann gucke ich mir die so an und versuche ein Gefühl zu bekommen. Wenn ihr mögt, probiert das mal aus. Das ist eigentlich ein ganz schöner Blick auch auf unsere Gesellschaft. Also wir können auch da vorurteilsfreier, freier drauf gucken, anders den Menschen wahrnehmen. Und grundsätzlich jedem menschlichen Leben liegt halt eben genau, weil wir eben Kinder waren und auch immer noch sind, liegt eben die Verbindung zu unseren Eltern oder nahen Bezugspersonen zugrunde. Und auch wenn es so war, dass wir vielleicht durch unsere Wurzeln verletzt worden sind, ne, oder wir uns mit diesem Ursprung, diesem menschlichen Ursprung in dieses Leben nicht immer verbinden konnten oder auch heute noch nicht können, wir uns auch heute noch ungehört, ungesehen oder ungeliebt fühlen, wir auch vielleicht noch ambivalente Gefühle haben, können das halt eben, kann das heute ein Punkt sein, wo wir als erwachsene Menschen beginnen zu wählen, wie wir uns vielleicht auch das geben können. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, was wir einmal entbehrt haben oder was, worauf wir immer noch hoffen, weil wir oft halt eben in kindlichen Strukturen bleiben, da wir hoffen, dass es doch irgendwann gut wird, dass Mama oder Papa oder Opa oder Oma oder mein Chef oder die liebe Polizei oder wer auch immer endlich sehen kann, dass ich doch alles versuche, dass ich doch alles gegeben habe, dass ich doch eigentlich gut bin, dass ich es doch verdient hätte, geliebt zu werden oder wahrgenommen. Ne?
Und das, ja, und das Verrückte ist halt, dass wir eine gesamte Gesellschaft sind, die so sind, zum allergrößten Teil. Ne? Also es gibt kaum Leute, die da ein geheiltes Kind in sich haben und die aus einem gesunden Impuls ihr. Und ich meine, warum ist das so unfassbar relevant? Es ist halt insofern so unfassbar relevant, wenn wir uns die Gesellschaft betrachten und wenn wir uns aus dieser Gesellschaft kommend die Verletzungen betrachten, die wir einander antun und die wir auch diesem Planeten antun. Weil wir eben nicht im besten Sinne dann erwachsen agieren, weil wir eben kein geheiltes Kind in uns haben, sondern weil wir aus einem verletzten Kinderanteil uns verhalten. Da muss man sich nur angucken, wie so eine Debatte im Bundestag abläuft.
Ja,
das ist ja kein erwachsener am besten orientierte Debatte, die da läuft, sondern es ist halt immer so ein komisches Gehickhacke von Menschen, die mit sich selbst nicht okay sind und die aus diesem mit sich selbst nicht okay sein mit niemand anderem okay sind wirklich.
Genau, das gibt sogar in deiner Betrachtung, ne, in der Transaktionsanalyse, das ist nochmal eine Form der Betrachtung von Beziehungsdynamiken, da geht es eben darum, dass wir in den ersten Jahren die Möglichkeit haben, wirklich heraus oder zu erfahren durch die Rückmeldung unseres Umfeldes, dass sich liebevoll einstimmt, du bist okay.
Du bist okay. Ne?
Und wenn ich halt lerne, ich bin okay, dann habe ich halt eben auch eine Bereitschaft, dass die anderen irgendwie okay sind. Ne? Wenn ich aber lerne, ich bin nicht okay, die anderen sind aber okay, da haben wir halt dann schon die ersten Unterbrechungen in der Verbindung, die der Mensch zu sich selbst nicht finden und halten kann. Und die halt vor allem nicht mit dem Außen aufnehmen kann, ne, weil die sind ja okay, oder anders gibt es halt eben auch, ich bin okay und die anderen sind alle doof, ne, haben alle Schuld und ich bin der Einzige, der verstanden hat, wie es läuft.
Sind wir dann beim Narzissmus gelandet?
Ja, oder der Akzentuierung, ne, weil pathologisch gibt es den weniger, aber es ist halt, mehr und mehr entwickeln wir uns in diese Richtung, ne? Mehr und mehr wird das ein gesellschaftliches Phänomen, was reift so.
Ja, oder schockierend ist natürlich auch, wenn man dann erst gedacht hat, ich bin nicht okay, aber die anderen sind okay. Wenn man dann nach Jahren merkt, okay, ich bin nicht okay, aber die anderen sind auch nicht okay. Das ist natürlich auch...
Das gibt es aber auch so. Ne? Das ist halt tatsächlich
radikal. Da sitzt du halt dann da und denkst dir so, okay, irgendwie ist jetzt nun mal gar nichts okay hier gerade.
Das ist tatsächlich dann auch
nichts und niemand.
Die schwingungsärmste, sage ich jetzt mal, Wahrnehmung oder Position, die wir finden. Also Ihr merkt schon, ne, unsere ersten frühen Erfahrungen mit unseren Eltern oder nahen Bezugspersonen, ihre Fähigkeiten, also die Fähigkeiten unserer nahen Menschen, mit sich selbst in Verbindung zu sein und auf dieser Grundlage mit uns in Verbindung zu kommen, wirklich zu wahrzunehmen, wer wir sind, eine Verbindung aufzubauen, ihre Zeit, die sie uns schenken, die Achtung unserer Bedürfnisse nach Nahrung oder Schutz oder Geborgenheit oder Verständnis für Gefühlsausbrüche, ne, ihre Fähigkeiten, sich auf uns einzustimmen oder einzulassen und auch ihre Orientierungshilfe in diesen stürmischen Zeiten und in unseren Grenzen und in unseren Bedürfnissen, das müssen wir nämlich auch lernen, das lernen wir auch in der Aushandlung mit unseren Eltern oder halt dann auch später der Schule, wenn wir da halt eben auf Menschen treffen, die uns da, die da selber verletzt sind oder unverbunden, prägt uns das. Und das halt eben bis heute hinaus in unsere Lebensentwürfe, die wir versuchen zu verfolgen und in unserem Selbstbild. Das heißt, wir verlieren hier oft Verbindung und Vertrauen und vor allem Verbindung und Vertrauen in uns. Und wir erfahren diese Verletzung von unserem Selbst und unserer Würde und auch manchmal unserer körperlichen Unversehrtheit. Und diese schmerzvollen Erlebnisse, sie sind für uns bis heute vor allem spürbar durch, und jetzt kommen wir nämlich zu den Punkten, dass ihr ein Gefühl bekommt, Schuldgefühle, das Gefühl, nicht genug zu sein, Co-Abhängigkeit und Verwicklung, da gebe ich gleich nochmal Beispiele, Vernachlässigung, also eigene Vernachlässigung und auch, ich nenne das immer Selbsttraumatisierung oder Retraumatisierung, ne, dass ich nicht darauf achte, mich versorge und mich auch selbst betrüge. Ein niedriger Selbstwert und auch eine Unsicherheit, die mich bis heute immer wieder heimsucht oder grundsätzlich Thema meines Lebens ist, schwache Grenzen und wenig Anbindung an meine eigenen Gefühle, dass ich immer wieder in Situationen komme, wo ich merke, ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin und irgendwie habe ich Bedürfnisse von anderen Menschen gelebt und hatte eben auch Angst vor der Nähe und vor allem dann auch Angst vor der Nähe und dem Verlassenwerden. Ja. Das ist zum Beispiel so, dass es richtig körperliche Reaktionen auf all diese Gefühle gibt, ne, die wir ganz, ganz deutlich wahrnehmen und oft halt aber nicht deuten können, weil wir in frühen Jahren keine Übersetzungshilfe bekommen haben. Ne. Was ist das? Ich bin müde, ich bin erschöpft. Damit fängt es an, ne, bis hin zu, ich habe Angst davor, sichtbar zu sein, weil wenn ich mich zeige, dann reicht das nicht. Ne, weil ich habe gelernt, wenn ich was mal zeigen wollte, hat es nie gereicht. Das sind dann halt eben Kernthemen, die sich bei ganz, ganz großen Lebensthemen oder auch in Beziehungen zeigen können. Auch um Beispiele zu nennen, Dinge wie du bist zu schwach, du bist zu dramatisch, du bist zu sensibel, du bist zu emotional, dein Körper ist was auch immer, zu dick, zu dünn, zu klein, zu viel, du bist hier nicht erwünscht, sag mal, bist du dumm, und all diese Dinge, du bist schuld, wenn du, na siehst du mal, wenn du das dann, ne, du bist nicht gut in Mathe, du bist nicht wie wir. Das sind alles Dinge, die haben wir gehört.
Genau, ja, die haben wir sowohl im persönlichen Kontext alle gehört und tatsächlich sogar auch in den frühen Medien haben wir das gehört.
Ja.
Also, ne, wir haben jetzt gerade wieder und eigentlich finde ich die auch eine ganz tolle, die Astrid Lindgren, aber wie oft da gesagt wird, oh, du bist so dumm und bist du dumm und was soll das? Also wie viel verletzende Sprache in diesen Medien vorkommt, oder wenn wir uns mal Wachen Auges und Ohres, die Gebrüder Grimm durchlesen, ist schon brutal, was Kindern da mitgegeben wird und wie verunsichernd das auf ein Kind wirken muss. Da kann man sagen, ja, aber es gehört, der ist ja Kulturgut oder irgend so ein Schwachsinn, aber die psychologische Auswirkung ist nicht zu unterschätzen.
Also 100%, und ich finde, so langsam können wir auch mal uns darauf einigen, dass Sprache auch Bewusstsein macht. Und Wörter bilden halt eben
Bewusstsein
auch,
zeigt und Bewusstsein
ja, macht. Ja, und das, ich finde, wir können jetzt mal auch da, also Kulturgut, ich bin jetzt wirklich müde, das zu hören, weil ich irgendwie so denke, wir haben jetzt hier angefangen, über Verletzungen von unseren inneren Kindern zu sprechen. Wir haben aber jetzt das tatsächlich auch aus noch einer sehr, sehr weißen, aus einem sehr, sehr weißen Blickwinkel besprochen, weil wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, wie es denn eigentlich den Kindern gegangen ist, die in Gesellschaften groß werden, in denen...
Weisen oder Weißen?
Weiß. Weiß im Sinne von white and privileged. Das heißt halt eben hier Wenn ihr jetzt, die uns zuhören, darüber nachdenken, an welchen Punkten es vielleicht auch Verletzungen gegeben hat oder was Beispiele halt eben sind, und es geht ja nicht nur um das Elternhaus, sondern auch um die ersten staatlichen Institutionen, dann haben wir halt Kinder, die erleben, dass sie anders gelesen oder anders sichtbar, marginalisiert, gekennzeichnet sind, die hier nochmal eine andere Diskriminierung oder auch Rassismen erfahren oder eine Traumatisierung, die viel, viel schwerer wiegt, als dass wir sie hier in irgendeiner Form berücksichtigen. Also ne, in unseren Gesellschaften geschieht das bis heute immer noch, weil wir Menschen haben, deswegen Stichwort Wort und Bewusstsein, die sich noch nicht einlassen können oder auch wollen. Ich sage immer wollen, ne? Weil das ist halt auch ein Teil auch nach unserer Verletzung. Wenn wir verletzt sind, dann werden wir unsere Offenheit verlieren für die Verletzlichkeit und auch die Verletzung der anderen. Ne? Wir verlieren den Blick für den Schmerz des anderen und sind so beschäftigt mit unserem eigenen Leid. Aber mir ist es an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, auch zu sagen, show some love, also wirklich zeigt, ne, auch hier die Offenheit, gedanklich euch dahin zu bewegen, wie geht es denn vielleicht jemanden, der mit irgendeiner Form von körperlicher Einschränkung oder Behinderung oder vielleicht auch mit einem anderen Körper, also groß, klein, was ich eben meinte, der einem anders gelesen wird, vielleicht auch Verletzungen seiner kindlichen Anteile erfahren hat. Ich habe jetzt gesprochen darüber, wie sich Schuldgefühle zum Beispiel, oder eben, wir haben ja gesagt, es gibt eben Gefühle wie nicht genug zu sein, es gibt Möglichkeiten, dass wir uns co-abhängig verwickeln oder wir uns selbst vernachlässigen. Und ich würde euch nur ganz kurz Beispiele geben, wie sich die eben zeigen können, also Schuldgefühle offenbaren können, die wir aus frühkindlichen Verletzungen eben mitbringen. Beispielsweise.
Ah, das ist noch eine Sache, die ist mir gerade entfleucht und jetzt ist sie mir wieder eingefallen. Eine Sache, die ich noch ganz spannend finde und die ihr vielleicht mal überprüfen könntet in euren Beziehungen, und ich bin ja in einem Berufsumfeld, wo das sehr, sehr stark praktiziert wird, weil wir über Coping-Mechanismen und über eine gesamtgesellschaftliche Verletzung gesprochen haben. Und Coping-Mechanismen besprochen haben. Und eine Sache fällt mir da ein, das ist Ironie. Ironie und Sarkasmus. Wir sind eine Gesamtgesellschaft, in der das sehr, sehr stark verankert ist. Deswegen wurde auch ganz schnell gesagt, ach komm, ey, jetzt sei doch nicht so, es ist so krampfig und nervig und dann kann immer hihi, haha, hoho über andere gesprochen werden und nichts wird ernst genommen und über alles wird so darüber hinweggebügelt. Das ist auch ein Coping-Mechanismus und auch ist auch Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Verletzung und einem Versuch, nicht zu stark in eine Verbindung zu gehen, weil die ja gefährlich sein könnte.
Das finde ich ganz schön, dass du das mal jetzt anbringst, weil das halt wirklich unter diesen Traumafolgen auch also wenn jetzt jemand nur noch ironisch oder sarkastisch kann, dann ist das eindeutig. Und es ist ganz sicherlich, also sicherlich auch, wann hat das angefangen? In den 90ern? Wann wurde das so stark als Mittel? Ich würde fast sagen, es ist ein Mittel der 90er.
Ich glaube, es war schon früher, ein Zeichen von Coolness in den
70ern.
60ern, 70ern. Mhm. Studentenbewegung hat es angefangen wahrscheinlich.
Stimmt, das war immer
so
nochmal so.
Lässig und cool und Establishment. Und, ja. Da hat man halt so die ganze Zeit so.
Sponti-Sprüche.
Sponti und Spitzen und so. Wobei bisschen, es da auch eine große Ernsthaftigkeit gab es auch damals, ja. Als eine Gegenbewegung. Aber heute ist es wirklich ist radikal. Und das ist nicht schön. Und damit will ich gar nicht so verkrampft sein und sagen, das geht nie. Kann ja auch mal lustig sein. Man kann damit auch überhöht was darstellen, das ist auch okay. Mhm. Aber wenn es halt wirklich die Hauptsprache ist, und wir haben das sehr, sehr viel als eine Sprache, also zumindest in meinem Berufsumfeld gibt es extrem viel, aber auch wenn man sich soziale Medien anguckt, wenn man sich irgendwelche YouTube-Fuzzis anguckt oder irgendwelche Fernsehshows oder ich weiß nicht was, Das ist sehr manifest in unserer Gesellschaft.
Ich will mich gerade erinnern, ich weiß, das war in so einer Vorpubertät, dass ich immer Angst hatte vor Ironie. Das fällt mir jetzt gerade nochmal auf. Also ich hatte Angst, eben im Rahmen von diesen Jugendverbünden, die man so in so Klassenstrukturen oder so hat, hatte ich irgendwie, war mir das immer unangenehm.
Und da fällt mir übrigens auch auf, wo du das sagst, es gibt sogar Erwachsene, die es Kindern gegenüber nicht abstellen können, es nicht schaffen, das Kindern gegenüber abzustellen, die das aber gar nicht verstehen können.
Also Kinder können das bis 6, ne, können die Ironie nicht lesen.
Ja.
Ein Kind, das dann das liest, wenn man sagt, ja wieso, mein Kind kann das doch, hat halt hier gelernt zu adaptieren. Das heißt, es hat halt eben gelernt, dass, wir gehen jetzt kein Eis mehr essen, bedeutet, ja, wir gehen jetzt ein Eis essen. Aber hier auch nochmal, Kinder brauchen sichere, nachvollziehbare Bezüge. Das ist halt dann auch wieder eine Adaption auf einer Basis, die nicht Sicherheit verspricht. Ne? Und das ist halt auch wieder ein Teil, warum fällt es uns so schwer, uns da einzulassen für das Bedürfnis oder die Suche nach Nähe und Sicherheit von einem Kind. Ne? Und in dem Kern ist es, also ich zum Beispiel, ich habe heute mit meiner Kleinsten in der Schlange gestanden, wir haben Eis gekauft für die Familie. Vor uns ein total übermüdetes Kind bei jetzt 28 Grad draußen weinte, weil die Schlange so lang war und es wollte unbedingt, also vielleicht gerade mal 2 dieses Eis haben. Die Eltern waren bemüht und konnten denen aber auch nicht so richtig dem helfen und er wollte irgendwie auf dem Arm und dann wieder runter und hinter uns stand halt eben ein Paar, das auch eilig hatte mit Rennrädern und meinte so sehr laut zum Kind hin, dass das zum Glück nicht so wahrgenommen hat, dass es angesprochen wird. Naja, aber hier in der Schlange zum Eis hin heulen, das gibt's jetzt hier aber nicht. Ne, du stehst doch in der Schlange zum Eis, jetzt ist heulen, aber passt ja gar nicht. Ne? Und dann hat meine Tochter mich an der Hand genommen und hat gesagt, Mama, warum sagt die das denn so? Ne?
Wobei, das ist keine Ironie, aber es ist trotzdem total...
Das ist einmal A, total übergriffig, B... Und
das Bedürfnis des Kindes überhaupt nicht.
Genau, das heißt erstmal nur eingeschätzt. Ne? Und das heißt, da halt eben nur zu sehen, ich fand das nur interessant an der Stelle, dass es halt auch dieses Sendungsbewusstsein so über diese Schlange, ne, so gab. Und meine Tochter hat nicht verstanden, dass sie das nicht fühlt, weil als Gegner, das fühlt die ja gar nicht, wie es dem Kind geht. Ne? Und dann habe ich das einfach mit ihr so besprochen. Aber halt auch nur hier zu sehen, wir haben... eben oft auch nur die Fähigkeit, uns einzustimmen und einzustellen, wie wir es selber erlebt haben, es sei denn, wir fangen an, das bewusst zu reflektieren. Ja? Das heißt, wir gehen von dem Wissensstand und dem Beziehungserfahrungsstand aus. Und wir lernen dann zum Beispiel, lieblos zu werden. Also wir haben dann auch lieblose erwachsene Anteile in uns, wie wir kindliche Anteile haben, die unser Kind und unsere Bedürfnisse nicht annehmen, das sogar ironisch, sarkastisch bewerten oder sich über uns selbst lustig machen, ne? Und wir verhalten uns dann oft so, wie unsere Eltern oder andere Bezugspersonen uns geprägt haben. Das heißt, wir handeln dann nach alten Glaubensmustern oder Widerstandsmustern, nennt man das, zu unserem inneren Kind und unseren inneren Bedürfnissen. Und die können dann zum Beispiel sein, Nähe und Verbindung zu Menschen sind sowieso nicht sicher. Ne? Wenn ich nichts erwarte, kann ich nicht enttäuscht werden. Also ich glaube ja an gar nichts mehr, ne? So. Oder... auch, ich habe die Hoffnung, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann werde ich endlich gesehen. Das können wir auch relativ schnell dann lernen als Kind, ne, dass wir einen inneren Antreiber haben, wenn ich nicht mit mindestens 3 Einsen jetzt zum Zeugnis nach Hause komme, dann. Ne?
Ja, oder Liebe gibt es zwar, aber kostet.
Genau, Liebe kostet immer. Ja. Das gibt's nicht, das ist nicht umsonst. Ne? Ja. Nur der Tod ist umsonst, habe ich auch schon gehört, ganz oft.
Ja.
Nur der Tod ist for free. Ja, ich kann mich selbst nicht glücklich machen. Ich muss darauf warten, dass andere das machen für mich.
Hm.
Also das ist so dieses, was ich ganz schlimm finde,
extrem
sind diese
bekanntes
Romantic Comedies, ja, ne, mit dem He's or She's the One. Da kriege ich
Deswegen hört das auch immer genau an der interessanten Stelle, hören die Filme ja immer auf. Ne?
Ja, deswegen finde ich es so frustrierend. Ich will nochmal zeigen, wie es wirklich ist. Und ja, andere sind für meine Gefühle verantwortlich. Du, you make me feel.
Ja.
Na, you make me feel. Na, da haben wir dann wieder so ein... Ja, wieso denn eigentlich nicht? Wieso, ne, wieso bin ich denn nicht für meine Gefühle verantwortlich? Und wenn ich mich wie eine Natural Woman fühlen möchte, warum muss ich denn dafür jetzt einen Typen brauchen? Entschuldigung, aber ist ja so.
Ja.
Ne, und da sind wir halt an den Punkten, wo wir ansetzen, wenn es um die Arbeit geht. Ne? Das heißt, Diese abgelehnten inneren Anteile empfinden sich selbst als unzulänglich, als schlecht, als nicht liebenswert, als und da haben wir wieder auch Schemastörungen. Ne? Wir weisen uns in unserem Bedürfnis nach Liebe zurück, wir unterstellen uns Dinge. Wir hören nicht auf, uns abzulehnen, uns optimieren zu wollen, ob es nun unser Haar oder unsere Figur ist. Und wir reagieren ultimativ reaktiv auf Abwertung oder Kritik im Außen. Ne? Das heißt, wir fangen dann an, wirklich zu eskalieren in unseren Beziehungen. Wir suchen dann auch das Drama, wo es halt dann immer um die Wurst geht. Oder halt eben wie, ne, wir fangen an, in diese Schuldgefühle zu kommen. Und das merkt ihr, oder würde man vor allem daran feststellen, dass ihr euch übermäßig langfristig, so über einen längeren Zeitraum, schlecht mit euch fühlt. Dass ihr auch ungern mit euch seid oder auch irgendwie nicht glaubt, okay zu sein, wie ihr seid. Dass ihr euch fragt, wenn Menschen sich euch positiv oder offen zeigen, dass das irgendwie nicht so richtig stimmt oder dass es Menschen gibt, vielleicht auch, die was Böses im Schilde führen könnten. Wir sind davon überzeugt, dass wir etwas nicht verdienen, und wir stellen auch immer wieder fest, dass wir vermeiden, nach Hilfe oder Dingen zu fragen, weil wir vor allem nicht in der Schuld von jemandem stehen wollen. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass wir noch irgendwie was offen haben bei jemandem. Wir vermeiden dann auch oft, uns abzugrenzen oder unsere Grenzen zu halten. Deswegen ist es gerade so wichtig, diese emotionale Nähe auch zu vermeiden. Ne? Und dieses schlechte Gewissen, das wir oft eben haben, stellen wir dann auch oft bei anderen her. Das ist sehr interessant. Also wir versuchen es für uns selbst zu vermeiden, geraten immer wieder in diese Spiralen und können aber auch andere in diese Gefühlsspirale bringen von Schuld, ne? Und wir ziehen halt eben dann auch gerne Menschen an, die uns das Gefühl von Schuld geben. Wenn wir als Kinder lernen, dass wir nur dann geliebt werden, wenn wir Bedürfnisse zurückstellen, dann fangen wir an, uns selbst zu betrügen. Das ist das, was ich mit Trading meine, ne? Wir handeln dann eben die Ansprüche und die Erwartungen unserer Eltern, die uns dann hoffentlich Liebe geben, mit der eigentlichen Bedürfnislage, und versuchen, die zu verdrängen oder zu unterdrücken. Und so lernen wir, dass wir nur durch Selbstaufgabe und Performance, und da können wir Clowns werden oder wunderbare Showmaster oder halt eben Sportler, außergewöhnliche Leistungen bringen müssen, die Liebe, die wir nämlich dringend brauchen, garantiert. Das heißt, wir verdienen uns das. Wir lernen, dass unser Wert von außen kommt, von außen gegeben wird, und wir geben dann eben auch dem Außen die Macht, ob wir uns wertvoll fühlen oder schön oder gut oder richtig oder nicht. Wir brauchen die positive Zustimmung und die Aufwertung durch die anderen, um uns selbst gut, geliebt, wertvoll, schön, liebenswert zu fühlen. Und das ist der Ansatzpunkt der Diätindustrie. Fuck them. Es tut mir leid, dass ich das... Aber es muss an dieser Stelle...
Nur der gesamten Werbeindustrie.
Ne? Ja, total.
Und tatsächlich ist ja auch die Wurzel aller Süchte. Also, dass man sagt, ich habe da was auszugleichen.
Ja, auch was zu beruhigen, ne?
Was zu beruhigen, so,
ja. Sucht schafft halt eben auch erstmal ein intensives Gefühl, das sich erstmal nach einem Gefühl anfühlt, das wir ganz stark für uns wahrnehmen können.
Und Bedürfnis nach Sicherheit ist zum Beispiel ein sehr häufiges... eine sehr häufige Sache als Grundlage einer Sucht. Ich erinnere mich noch, ich habe einmal, dass ich bin ja kein besonders drogenaffiner, und jetzt schon seit über 20 Jahren habe ich ja überhaupt nichts mehr genommen, aber erinnere mich einmal, ein Opiat ausprobiert zu haben, und ich weiß noch, wie ich da so in so einem, es war dann auch noch eine Kombi mit Alkohol zusammen und so, und ich weiß noch, wie ich in so einem, mich wirklich so wohlig und erinnere mich halt heute noch, dass das wirklich ein unfassbares Bedürfnis von Sicherheit erfüllt hat. Und habe das nie vergessen, weil ich dachte, okay, es war halt völlig für den Arsch, weil es einfach nur, ich habe mich dann irgendwann ganz mies gefühlt, am nächsten Tag natürlich, logischerweise. Und ja, das war für mich so ein gutes Beispiel für, wie Sucht tatsächlich funktioniert dann am Ende des Tages.
Ja, ne? Also wir haben ja auch die Dosissteigerung dann, und das ist der Punkt, wenn wir nicht gelernt haben, dass wir, dass es sicher ist, gesehen zu werden und gehört zu werden, weil wir dafür ja immer was geben müssen, dann kommen wir eben auch dahin, dass wir uns selber nicht mehr fühlen, weil wir die gesamten Gefühle wie dimmen, ne? Wie so runter, wir muten, so wir stellen wie die Lautstärke leise. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich denke da gerade so an analoge Stereoanlage. Auch wieder schön, dass ich da so, naja, wer mich kennt, weiß, kennt das. Wie offenbart sich ein schwacher Selbstwert, der entsteht durch ein verletztes Kind? Ne? Wenn wir in unserem Bedürfnis eben nicht gehört oder gesehen werden oder gefragt wurden, dann ist das die Grundlage für einen schlechten Selbstwert. Einfach weil wir nicht gelernt haben, gefragt worden zu sein. Ne? Wir lernen auch nicht, dass wir eine volle Akzeptanz für unsere Bedürfnisse bekommen oder eine Achtsamkeit ohne eine Gegenleistung zu geben, ja?
Da fällt mir ein, ich erinnere mich auch an ganz viele Situationen und ich kenne das auch noch aus der Generation meiner Eltern, bei vielen im Umgang oder jetzt das, was du beschreibst auf der Straße, ne, mit dem Kind in der Schlange, dass es halt so eine grundsätzliche Idee gibt von besonders der älteren Generation, aber ich glaube auch von der jüngeren, nur versteckter, das ist ja nur ein dummes Kind.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich noch gar kein ganzer Mensch. Und auf eine Art muss das eigentlich, irgendwie muss ich das hinkriegen, muss ich das dahin manipulieren, dass es funktioniert. In einer Art und Weise, die mir vor allem nicht zu anstrengend werden soll. Mhm. Und natürlich kann man, wenn man die Idee hat, so mit einem Kind umzugehen, kann man dem Kind gar nicht auf eine Art und Weise begegnen, die für das Kind angenehm wirklich ist.
Ja.
Sondern es wird ja sozusagen wie mechanistisch betrachtet als ein Apparat, der gefälligst funktionieren soll. Irgendwie soll ich es jetzt hinkriegen, damit dieses Kind endlich funktioniert.
Das ist eben spannend, weil wir, wenn, das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, wenn wir über transgenerationale Traumata sprechen. Ne? Also weil wenn wir nämlich das uns wirklich angucken, was bedeutet das, wenn unsere Generation, die Generation, die Elterngeneration und Großeltern vor uns Kriegserfahrungen oder halt eben auch traumatische Erlebnisse nicht aufgearbeitet haben, dann haben die halt eben auch in einer Überlebensstrategie verharrt und die läuft weiter, die ist nicht empathisch. Ne? Und je nachdem, wie diese Coping-Strategien sich formen, haben wir halt dann auch, das erkennt jeder, der jetzt an seine Oma denkt, und ich nenne euch jetzt so ein paar Coping-Strategien, die wir unbewusst über Generationen bis heute weiterführen. Zum Beispiel, wer hatte nicht, sehr wahrscheinlich, eine sehr, sehr fürsorgliche Omi? Ne? Also neben den Frauenbildern, die wir da irgendwie noch haben, die wir jetzt nur schwerlich loswerden, ne, aus den 50er Jahren oder Nachkriegsgenerationen, dennoch ist es so, dass wir, wenn wir uns das genauer angucken, was ist denn eben auch eine Überfürsorglichkeit? Und wieso ist diese Fürsorglichkeit ganz, ganz lange eine Identität gewesen für viele Frauen, die sich vor allem auf der Basis gegründet hat, dass wir die Erfüllung, also unser Wert auf der Grundlage der Erfüllung der Bedürfnisse der anderen vor allem entsteht. Ja, also sie ist Mutter und Hausfrau und sie hat vor allem nie, sie war so bescheiden, ne, sie hat nie für sich. Und was ist das für ein, pardon für diese Wortwahl, aber was ist das für ein bescheidenes Konzept von Selbstfürsorge?
Ja, Kacke ist das.
Ja, finde ich jetzt wirklich. Ne? Und genauso halt eben auch zu sehen, was ist denn mit dem, also was gibt es denn für auch für Männerbilder, ne? Also wir haben ja mal im Scherz uns, weil beim Kochen haben wir irgendwie überlegt, wie ging nochmal dieser Titelsong der Schwarzwaldklinik? Und kam dann irgendwann so drauf und haben gesagt, ach komm, wir gucken uns das mal aus Quatsch jetzt an, die erste Folge. Und wir haben irgendwie zwischen Lachen und Verzweiflung uns, also guckt es euch an, ihr werdet sehen, es ist ein Zeitdokument von Furchtbarkeit. Aber es ist eben interessant, weil es auch echt was zeigt. Aber ich war bei den Überlebensstrategien. Also was gibt es für Coping-Strategien? Der oder die Fürsorgliche, typischerweise aus co-abhängigen Familienverhältnissen oder Familien in den Grenzen, stark verletzt oder vermischt wurden. Das hat eben auch Nachkriegsgenerationen. Da ist halt eben es so, Fürsorglichkeit bedeutet, der Selbstwert und die Identität sind eben ganz auf diese Erfüllung der Bedürfnisse des Umfeldes ausgerichtet und es bedeutet das ultimative Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse. Und das gibt mir dann den Wert. Also ich bin dann toll, wenn ich mich absolut aufopfer für die Familie. Wir haben dann zum Beispiel auch eine Coping-Strategie. Das ist so dieser Overachiever, dieses total Überengagierte, wo es nur darum geht, eigentlich für die Leistung gesehen, gewertschätzt, gehört zu werden, um diesen eigentlich inneren niedrigen Selbstwert irgendwie aufzufangen oder zu kompensieren. Das heißt, die anderen Menschen und ihre Aufmerksamkeit ist die Möglichkeit, vor allem vorwiegend der soziale Kontakt, um das sehr schwache Selbstbewusstsein oder nicht vorhandene zu stärken. Das ist der Typ, der dann immer wieder erzählt oder die Frau, was sie oder er alles erreicht hat und was er oder sie für ein toller Hecht ist oder Hechtin. Ne? Kennt jeder auch eigentlich so ein bisschen. Und dann halt eben dieses Überbescheidene als Coping-Strategie, unsichtbar zu werden, ungesehen zu bleiben.
Kennt jeder aus der Schulklasse.
Ja, ich war auch so. Und es gibt Menschen, die sich noch nicht mal erinnern, dass ich in der Klasse war. Also sie sehen, aufgrund von einer großen Angst vor Kritik oder Beschämung, die vielleicht mal erlebt wurde, einfach irgendwie versuchen, in diesem Verborgenen zu bleiben und auch unter den Möglichkeiten vielleicht nicht zu weit, nicht zu ambitioniert, nicht zu viel wollen, weil das ja bedrohlich sein könnte für den Selbstwert. Was ist, wenn ich doch vielleicht dumm bin, wie ich mal gedacht habe, ne? Dann gibt es den Retter oder die Retterin. Die anderen versuchen eigentlich, die ganze Zeit auf so einem Rettungskurs sind und super available und allen versuchen zu helfen als Selbstheilungsversuch. Eigentlich aus einer Zeit heraus, in der er oder sie sich hilflos und verletzt gefühlt hatten oder haben und keine Hilfe bekommen haben oder keine Möglichkeit hatten, diese Hilflosigkeit aufzuarbeiten. Und dann haben wir, das ist auch typisch, dieser unverwundbare Clown. Super eloquent, total lustig, positiv, unabhängig. Der auf der Party am lautesten lacht und die Geschichte erzählt, der lustige Dicke, ne, zum Beispiel, dem es überhaupt nicht ausmacht, wenn er diskriminiert oder beleidigt wird oder degradiert aufgrund seiner Körperform. Und diese Coping-Strategie entsteht halt eben oft auch aus der beschämenden Bewertung der eigenen Emotionalität oder des Seins. Ne? Das haben wir auch oft, wenn jemand sagt, nee, das ist für mich nicht so schlimm, wenn ich irgendwie rassistisch bezeichnet werde. Ich habe ja ganz nette weiße Freunde eigentlich. Ne? Also da sind wir halt eben an einer Strategie, die kommt aus einem Überlebensmechanismus, die ist nicht reflektiert und die ist auch nicht angebunden ans Gefühl. Das sage ich jetzt einfach so. Ne? Aber das ist zumindest die Erfahrung, die ich machen konnte.
Sag mal, wir haben ja jetzt aber sehr viel gesprochen über was so die Auswirkungen sind, wenn dieses innere Kind oder was die Auswirkungen der Verletzung des inneren Kindes sind. Was wären denn so die therapeutischen Zielvorstellungen der Arbeit?
Ja, wie wäre es? Also überraschend wird es nicht sein. Die uns kennen, werden wieder wissen, worauf wir hinaus wollen. Natürlich auf das Ziel, die Zielsetzung, eine liebevolle innere Verbindung zu schaffen. Das heißt, wie gelingt das? So wie wir eben diese inneren kindlichen Anteile haben, und ich habe gerade von diesem lieblosen Erwachsenen gesprochen, so brauchen wir halt einen Anteil, den wir formen können, auch aus der Perspektive, nämlich wenn ich vor den Menschen sitze und wir diese Arbeit beginnen, frage ich immer, wie möchtest du dich denn fühlen? Wenn wir darüber gesprochen haben, wie er oder sie sich fühlt, wie möchtest du dich denn perspektivisch fühlen? Was brauchst du denn da? Was hast du entbehrt? Wenn wir anfangen, diesen liebevollen Erwachsenen in uns herzustellen, dann bekommen wir oft wieder Zugang zu diesen tiefen Quellen von Verbindung, von Freude, von Sicherheit, von Selbstvertrauen, von Freiheit, von Wahrnehmung und auch von unserer Intuition. Das ist ja eben die gesammelte Erfahrung, ne? Also Wissen in uns, das halt eine emotionale Erfahrung ist. Und da bekommen wir einen Zugang. Das heißt, es ist dafür nötig, dass dieser innere Erwachsene sich wirklich dafür entscheidet, also eine Position bezieht, eine Haltung entwickelt, das Kind und damit halt eben auch seine gesamten vergangenen Erfahrungen, die er so in den früheren Zeiten gemacht hat, anzunehmen. Das heißt, zu akzeptieren, was einmal Realität war, es auch nicht zu leugnen. Das kam nämlich auf, hat mir nicht geschadet oder es war jetzt nicht so schlimm, es war ja nur ein Klaps auf dem Hinterkopf oder, ne? Sondern es wirklich anzunehmen und auch für sich zu reflektieren, zu erkennen, was das eigentlich für das Kind bedeutet hat. Und wenn wir dann für diese übernommenen Glaubensmuster oder auch Strukturen unserer Familie erkennen können, die Wiederholung dann können wir perspektivisch uns wirklich auch lösen und wir brechen alte Loyalitätskonflikte, die wir noch zugunsten unserer Eltern halten. Das ist spannend, das sollte man sich systemisch auch angucken. Wir können zum Beispiel manchmal nicht glücklicher werden als unsere Eltern oder mehr verdienen oder freier werden oder selbstbewusster oder, weil die Gap zu groß werden würde von den emotionalen Erfahrungswelten. Das heißt, wenn dieses innere Kind, wie Stefanie Stahl sagt, Heimat findet in uns, wir es ganz annehmen können, was war, und wir auch gucken, was wir jetzt brauchen, dann kommen wir zu Glaubenssätzen oder auch Überzeugungen, die sich so anhören können, zum Beispiel, nämlich ich bin genug und ich bin auch schon immer genug gewesen.
Man muss dazu sagen, also ich bin genug, das kann man jetzt mal so kurz sagen, aber ihr, die ihr jetzt zuhört, zieht euch das wirklich mal rein. Ich bin genug. Also wirklich niemand, den ich kenne, und ich vermute auch niemand, dem ich so begegne, ich kenne niemanden, der sagt, ich bin okay, wie ich bin genug.
Ja, oder das war das genug, ist erstmal was grundsätzlich ich getan habe.
Und,
hab, ne?
und so. Natürlich ist die große Schwierigkeit auch, wir sind hier in dieser Leistungsgesellschaft, ja. Und das ist auch eine der größten Glücksmomente für jeden. Und das ist auch okay. Ist es, vorwärts zu kommen mit seinem Leben, sich weiterzuentwickeln. Wir wollen uns immer weiterentwickeln. Das hat auch gar nichts damit zu tun. Wir können uns doch immer weiterentwickeln. Wir sollen uns auch immer weiterentwickeln. Aber trotzdem können wir uns viel aus einer viel größeren Kraft weiterentwickeln, wenn wir erstmal sagen, ich bin okay, so wie ich bin, und ich bin wirklich genug. Mhm. Dieses Gefühl, nicht genug zu sein, ist toxisch und ja. Kacke.
Ja, es ist halt
und nicht hilfreich vor allen Dingen auch. Und natürlich kann das ein Motor sein für eine extreme Entwicklung für eine extreme Leistung vor allen Dingen auch, die aber im Kern, was den Antrieb angeht, ungesund ist. Und gesund wollen wir doch sein, alle.
Ich glaube, im Kern zu sagen, wir werden nicht mehr und wir werden auch nicht wertvoller, wenn wir mehr tun. Also, dass wir uns das auch nochmal klar machen dürfen. Wer bin ich, wenn ich nichts tue, ist da eine ganz zentrale Frage. Das heißt, erstmal bin ich mit dem, was ich bin, genug und ich weiß auch erstmal für diesen Moment, um diesen Moment mit dem Blick in die Perspektive, die ich mir von Herzen wünsche, genug. Ne? Das heißt, auch zu sehen, es reicht auch erstmal zu finden, ich bin bereit, meine Gefühle überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und wenn ich sie wahrgenommen habe, dann kommen wir oft dahin, dass wir sagen, okay, jetzt hast du das alles gesehen und gefühlt, was davon kannst du denn annehmen? Und dann geht es ganz oft auch, wo kann ich vielleicht gerade nicht verzeihen, weil das, was ich erfahren habe, es fliegt so schwer, ne, zu sehen, es ist okay, auch wütend zu sein oder verletzt, dass das, was ich mir eigentlich von Herzen gewünscht habe, sich nicht erfüllt hat. Auch zu sehen, meine Gefühle sind erst einmal gut und richtig, sie zeigen mir aber halt eben auch, wo ich mich noch mehr kennenlernen kann, auch in meinem Schmerz. Und die zeigen mir auch, was ich hier gerade brauche. Wenn ich jetzt gerade nicht loslassen kann, dass der andere aber schuld ist an meinem Leid, dann zeigt es mir erst einmal aber auch, dass ich hier immer noch abhängig bin von einem Commitment des anderen oder von einer Bestätigung oder einer Entschuldigung. Das ist hilfreich für den Heilungsprozess, das sollte aber nicht die Bedingung sein zu heilen, ne? Weil wir uns dann eigentlich nicht lösen aus den alten Verstrickungen. Hm. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einer Patientin, hat sie den Satz gefunden oder wir haben ihn entwickelt, es ist nie zu früh, sich zu freuen. Freut euch bitte ab diesem Moment. Es gibt ja diesen Satz, freu dich nicht zu früh, weil dann wird es halt eben anders sein oder es wird was Schlimmes passieren. Es ist wirklich nie zu früh, sich zu freuen. Seid offen für die neuen Dinge und die Veränderungen in eurem Leben und schaut einmal, was wirklich neu wäre, wenn ihr anfangt, so ein bisschen mal reinzufühlen, was könnte sich denn von diesen alten Bahnen verändern? Wo könnt ihr vielleicht auch mal was anderes sagen, wenn sich immer mal wieder was wiederholt?
Ja. Genauso wie es nie zu früh ist, sich zu freuen, ist es auch nie zu spät für eine glückliche Kindheit übrigens.
Ja, Milton Erickson oder Erich Kästner, ne? Ja. Weil das stimmt, ja.
Aber wenn du jetzt wenn wir jetzt über Ziele sprechen, das heißt, dann ist es ja aber eigentlich ein Ziel, in Verbindung wiederzukommen. Also eigentlich ist das große Ziel ja, in eine Verbindung zu kommen mit dem inneren Kind. Und ist es ein Ziel,
das hatte ich gerade gesagt.
Ja?
Ja, aber macht nichts. Ich finde es auch nochmal gut, wenn wir es nochmal sagen, ganz genau.
Okay, da war ich dann, entweder war ich woanders oder...
Nee, das war oft die Frage vorhin, vielleicht habe ich das auch noch nicht konkret genug gesagt. Also, ne, genau, wenn ich meinen Bedürfnissen Raum gebe, meine Grenzen lerne zu erkennen, das setzt ja voraus, dass wir das gefühlt haben, also in Verbindung sind. Wenn wir lernen, das zu achten, wächst unser Selbstvertrauen und wir machen auch neue Erfahrungen. Und mit jedem Mal, mit dem wir diese Erfahrung machen, dass wir uns vertrauen können, desto sicherer, und da bin ich wieder mit meinem Satz, desto freier werden wir, die zu sein, der zu sein, die wir wirklich sind. Es gibt ein ganz, ganz schönes Zitat, was ich euch gerne noch mitgeben würde, beziehungsweise es ist irgendwie entstanden im Schreiben und im Kern geht es eigentlich darum, dass wir uns daran erinnern dürfen, wenn wir uns mit diesen inneren Kindern beschäftigen, wie wir einmal gekommen sind. Und wir sind einmal auf diese Welt gekommen, um lebendig zu sein und ein Teil von dieser Welt zu sein. Das ist der Wunsch gewesen oder ist der Wunsch auch eines jeden Kindes, das in diese Welt geboren wird. Ne? Und es geht mit dieser offenen Verletzlichkeit und dieser Einstellung auch in diese Welt. Und wir dürfen uns diese Kinder, die wir auf der Straße sehen, ob sie jetzt wirklich kleine Menschen sind oder schon erwachsene Menschen und wir die Kinder in ihnen finden, da dürfen wir uns erinnern, dass die Kinder in uns das auch nie vergessen haben, auch wenn wir uns das, wenn uns das heute oft nicht einfällt oder wir das nicht erinnern. Und ein Mensch sucht nach dieser Verbindung zu dieser Welt und seiner Lebendigkeit sein ganzes Leben, immer wieder. Und wenn wir das vielleicht noch mitnehmen oder für uns auch immer wieder uns erlauben, diese Verbindungen zu finden und uns auch wirklich fragen, was davon wäre jetzt das Lebendigste für mich, ja, wo würde ich am stärksten mich fühlen können oder in Verbindung gehen können, auch wenn ich Angst davor habe, vor auch meiner Verletzlichkeit, dann werden wir wirklich sicher.
Ja, nehmt euch die Zeit dafür. Ja. Also, und die ist gegeben, auch im stressigsten Tag kann man den Schritt kurz zurücknehmen und einmal einen extra Atemzug nehmen. Einmal vielleicht irgendwo hingehen und die Augen einmal schließen. Sei es eine Toilette oder sonst irgendwie und sagen, okay, ich mache jetzt die Augen zu, ich bin jetzt mal wirklich bei mir und ich spüre jetzt einmal ganz kurz rein, wie geht's mir da eigentlich wirklich gerade? Und vielleicht auch einmal, wenn ihr in einem Umfeld seid, wo es angesagt ist, weil wir ja gerade über Verbindung sprechen, besonders ironisch und sarkastisch miteinander umzugehen, vielleicht einmal den Mut zu haben, das nicht zu tun.
Ja, oder auch zu fragen, wie meinst du das wirklich? Ja. Wenn du das so sagst, jetzt mal Scherz beiseite, sag mal. Ne? Ja. Wie ist es denn? Je nachdem, wenn das sich für euch so anfühlt. Ne? Ja. Wir können das ja auch
anders sehen. Sein muss, ja. muss man das jetzt nicht vom Zaun brechen.
Aber ganz genau.
Genau. Das heißt, sucht nach der Verbindung mit allen und mit euch und mit allem auch. Ne? Also auch der Baum, der See, die Wiese, eure Teetasse. Man kann sich mit allem verbinden.
In dem Sinne, habt's gut.
Ja. Macht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und vor allen Dingen, wenn euch das irgendwie was sagt und gefallen hat, dann lasst uns einen Kommentar da. Vor allen Dingen erzählt's weiter. Wir können's brauchen, ne?
Ja,
sagt, wo wir ja, natürlich. Immer, immer. Wir sind doch eine Leistungsgesellschaft. Wir wollen wachsen. So. Wachstum, bitte.
Ja, ich habe ehrlich gesagt, für mich ist es so, also solange ihr es braucht, ist das schön. Das ist meine
Approach. Wir können es nicht brauchen, aber es ist doch toll. Wir wollen doch gerne, dass viele Leute, wenn es euch
davon
bewegt,
profitieren,
dass viele Leute davon profitieren können. Also dann erzählt eurer Tante, eurem Onkel, euren Kindern, lasst es euren Hund anhören, vielleicht kann der auch was damit anfangen. Ihr wisst es nicht. Also, und lasst uns vor allen Dingen einen Kommentar da. Wir sind auf Instagram zu finden und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und sagen bis zum nächsten Mal, dass das letzte Mal wird vor unserer Sommerpause. Also bis dahin, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut.